Ein neuer Tag, eine zweite Folge Cambio. Herzlich willkommen hier im ZGV Wohnzimmer, wo es jeden Monat um verschiedene Faktoren geht, die unsere Gesellschaft in Zukunft verändern werden. Eine Entwicklung hat dabei enorme Auswirkungen: das Anwachsen der Weltbevölkerung. Nach Kalkulationen der Vereinten Nationen ist die Weltbevölkerung zwischen 2015 und 2020 jährlich um 78 Millionen gestiegen. Das entspricht in etwa der deutschen Bevölkerung. Trotz unterschiedlicher Prognosen kann man mittelfristig davon ausgehen, dass diese Tendenz nicht gebremst wird. Heute wird es in diesem Zusammenhang um die Welternährungssicherung gehen. Mehr Menschen bedeutet nämlich auch, wir brauchen mehr Nahrung. Klingt logisch, ne? Jedoch gilt es, ein weites Feld an Aspekten zu beachten. Kann genug Essen überhaupt produziert werden? Und wie gelingt die Verteilung? Welche Rolle spielt die globale Erwärmung oder technische Innovationen? Müssen wir unsere Ernährungsweise hinterfragen und umstellen, damit jeder in den Genuss der Nahrungsvielfalt kommt? Wie sieht es mit den globalen Unterschieden aus? Diese und andere Fragen habe ich mit Frau Dr. Jordan von der Uni Gießen und Frau Dr. Heinke vom Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der EKHN diskutiert. Das alles sind sehr umfangreiche Fragen, die jedoch auch jeden Einzelnen betreffen können. Und jetzt wünsche ich viel Spaß mit der zweiten Folge.
Die Welt ist im Wandel. Die Bevölkerung wächst, die Digitalisierung vernetzt. Die globale Erwärmung bedroht Mensch und Tier. Verteilungsfragen stellen sich neu. Cambio, die Zukunft gestalten. Ein Podcast des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung.
Wir sprechen heute über ein Thema, das durch Corona eine neue Dringlichkeit bekommen hat, nämlich den Zusammenhang zwischen dem Bevölkerungswachstum auf der einen Seite und der Welternährungssicherung auf der anderen Seite. Mein Name ist Lukas Sparlinger, ich bin Referent für Digitale Welt und der Host dieses Podcasts. Bei diesem Thema, das habe ich bei der Vorbereitung gelernt, handelt es sich um ein sehr, sehr detailreiches Thema, weswegen ich sehr, sehr froh bin, gute fachliche Gesprächspartnerinnen zu haben. Nämlich zum einen Dr. Irmgard Jordan, sie ist Ernährungswissenschaftlerin und Postdoc an der Uni Gießen und beschäftigt sich im Zuge ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit mit Fehl- und Mangelernährung. Außerdem begleitet sie schon seit Jahren mehrere Projekte in Ostafrika und ich bin sehr froh, dass sie da ist. Herzlich willkommen, hallo.
Ja, vielen Dank.
Zum anderen habe ich eine Kollegin von mir hier aus dem Haus, Dr. Maren Heinke. Sie ist Agrarwissenschaftlerin und sie ist im Zentrum bei uns für den ländlichen Raum zuständig. Ja, auch schön, dass du da bist. Hallo.
Ja, sehr gerne.
Ich bin erstmal interessiert an der spezifischen wissenschaftlichen Perspektive, mit der Sie auf die Welternährungssicherung gucken. Vielleicht Frau Jordan zuerst.
Ja, ist natürlich ein breites Feld, ne? Also Welternährung betrifft eine Riesenmenge an Menschen. Ich sehe da zunächst erstmal kein Problem, wenn wir nicht bestimmte Sachen angehen. Und das ist zum einen natürlich auch die Antwort auf den Klimawandel. Das ist zum anderen Nahrungsproduktionsumstellung, die wir benötigen und gleichzeitig eine bessere Verteilung der Nahrung. Also viele Pakete, die uns alle betreffen, aber sehr konkret lokal betrachtet werden muss.
Maren. Wenn du jetzt als Agrarwissenschaftlerin auf die Frage drauf schaust, was ist da so deine spezifische Perspektive?
Als Agraringenieur befasse ich mich natürlich schon sehr lange, sozusagen berufsbedingt, mit der Frage Welternährungssicherung. Und wir stehen vor drei großen Herausforderungen. Das eine ist eben tatsächlich, dass viele der landwirtschaftlichen Ressourcen, die wir für die Produktion von Lebensmitteln brauchen, bereits heute in ihrer Regenerationsfähigkeit deutlich überschritten werden. Also zum Beispiel sind 2/3 des Grünlandes und 1/3 der weltweiten Ackerflächen degradiert. Also die Böden können nicht mehr die volle Produktivität gewährleisten. Wir sehen auch die Auswirkungen des Klimawandels, die zu massiven Verschiebungen zum Beispiel der Anbauzonen führen können. Das ganze Thema Trinkwasserversorgung, das ganze Thema Biodiversität, speziell landwirtschaftliche Biodiversität, da erleben wir eine Erosion der Artenvielfalt und Sortenvielfalt. Das heißt also, das ist die eine Seite, die ökologische Komponente, die uns limitiert in der Ausdehnung der landwirtschaftlichen Flächen und der Produktion. Der weite große Bereich, das ist das, was du angesprochen hast, die Weltbevölkerung wächst eben sehr schnell. Es wird damit gerechnet, da gibt es verschiedene Prognosen, dass ungefähr plus minus nochmal 2 Milliarden Menschen zusätzlich bis 2050 auf dem Erdball leben werden. Und die müssen natürlich alle möglichst ausreichend und gut und gesund ernährt werden. Also das heißt, die Nachfrage steigt. Und der dritte Bereich bei Welternährungssicherung ist eben eigentlich eine politische, sozioökonomische Frage, nämlich haben Menschen überhaupt den Zugang zu ausreichender Ernährung? Das ist also eine Armutsfrage, eine Teilhabefrage, eine Frage von Kriegen, guter Regierungsführung. Das hat eigentlich weniger mit der Produktion zu tun, sondern mit den gesellschaftspolitischen Verhältnissen. Und diese drei Dinge, auch noch in Bezug auf zum Beispiel Weltagrarhandel, Technologieentwicklung, muss man zusammendenken.
Und damit sind wir schon mitten im Thema. Und ich sehe Frau Jordan gerade den Kopf schütteln. Und ich frage mich, warum?
Genau, weil letztendlich ist ja der Begriff Ernährungssicherung eine Übersetzung des englischen Begriffes Food Security. Und Food Security ist aber nicht Ernährungssicherung, sondern Food Security, richtiger übersetzt, wäre Nahrungssicherung. Und das ist das, was Frau Heinke gerade beschrieben hat. Bei Ernährungssicherung schließen wir auch ein, dass der Mensch gesund sein muss, um die zur Verfügung gestellte Nahrung überhaupt ausreichend verwerten zu können. Das bedarf allerdings auch eines funktionierenden Gesundheitssystems. Und da ist es völlig egal, ob wir genügend Nahrung bereitstellen oder nicht. Wenn der Mensch krank ist, bedarf er einer gesundheitlichen Behandlung, beziehungsweise im Sinne der Prävention und des Menschenrechts auf Gesundheit sollten wir dann auch ein Medizinnetz bereitstellen. Wir haben dann aber noch so eine dritte Säule, die dabei gerne übersehen wird. Und das ist tatsächlich die Fürsorgekapazität. Das ist ein sehr sperriger Begriff.
Ja, genau. Hätte mich auch interessiert, Fürsorgekapazität. Wer sorgt dafür wen?
Genau, das ist zum einen im Haushalt gerne die Eltern für die Kinder, beziehungsweise die Eltern für deren Eltern. Also diejenigen, die Schwierigkeiten haben, sich selbst zu versorgen, da reden wir über kranke, alleinstehende Personen, Ältere, aber eben auch die Säuglinge und Kleinkinder, die sich nicht selber mit Nahrung versorgen können. Gut, Schulkinder, die gehen vielleicht mal Obst klauen auf dem Weg, aber die haben natürlich schon ihre eigenen Strategien, dann, wenn sie Hunger haben, auch irgendwie an Essen zu kommen. Das können wir von Säuglingen und Kleinkindern nicht erwarten. Das Gleiche gilt für Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder auch kognitiven Einschränkungen, die dann im Sinne des Haushalts unter dieser Fürsorgekapazität fällt. Haben wir aber Haushalte beispielsweise, die von Covid-19 oder HIV/AIDS betroffen sind, da fehlt unter Umständen diese Generation, das bereitzustellen. Das heißt, wir haben dann eine gesellschaftliche Verantwortung. In Deutschland kennen wir das vielleicht über so Sozialsicherungssysteme, Hartz-IV-Zahlungen, soziale Hilfen, frühe Hilfen, die dann irgendwie eingreifen und diese Lücke füllen, wenn der Haushalt es nicht mehr bekommt. Und gleichzeitig im Sinne des Rechts auf Nahrung dann aber auch eine politische Verantwortung, dass das System eben zum einen die Durchführung dieser Fürsorgeleistung ermöglicht und die richtigen Rahmenbedingungen setzt, aber auch eben finanzielle Mittel bereitstellt im Sinne der sozialen Absicherung.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil wir sind jetzt, glaube ich, schon sehr schnell in die Details gekommen. Mhm. Seit Jahren stolpert man immer wieder über diese Zahl, dass ein Drittel der weltweit produzierten Nahrungsmittel nicht konsumiert werden. Mich interessiert jetzt erstmal, liebe Maren, woran liegt denn das eigentlich?
Ja, da muss man eben auch nochmal sehr unterscheiden. Sprechen wir von Industrieländern, da reden wir tatsächlich eher von Lebensmittelverschwendung oder reden wir eben zum Beispiel eher über Entwicklungsländer, da reden wir über Lebensmittelverluste. Das sind zwei völlig unterschiedliche Zugänge auch zu dem Thema. In den Industriestaaten ist es tatsächlich so, dass viele Lebensmittelverschwendung in den Privathaushalten oder in den öffentlichen Gemeinschaftsverpflegungen entsteht. Das Ganze ist ein Mix aus Ursachen. Das hat zum Teil tatsächlich auch mit Überflussgesellschaft zu tun, dass man sozusagen multioptional einkauft. Und wenn die Lebensmittel zu viel im Kühlschrank sind, schmeißt man sie weg. Das hat aber auch zum Teil mit Informationsdefiziten zu tun. Zum Beispiel, dass Menschen meinen, das Mindesthaltbarkeitsdatum wäre jetzt ab dem weggeschmissen werden muss. Also das ist ein Mix aus fehlender Wertschätzung für die Themen, auch ein Ergebnis von sehr billigen Lebensmittelpreisen in Deutschland, die aber eigentlich nicht die Warenkosten widerspiegeln. Und man muss sich klar machen, man kann nicht alle Lebensmittelverluste völlig auf Null fahren, aber es gibt eben doch eine ganze Menge an Managementmöglichkeiten in den Privathaushalten und auch in der Großgastronomie, die zu verringern. Das ist die Perspektive Industrieländer. Und das ist schon dramatisch, wenn 20-30% im Mülleimer landet in Deutschland. In Entwicklungsländern ist die Situation oft deutlich anders. Da sprechen wir eben bewusst von Lebensmittelverlusten. Die fängen schon praktisch auf dem Feld an, bestehen überhaupt die Kapazitäten Kapazitäten, alle erntbaren Lebensmittel auch ordentlich zu ernten. Dann geht es zum Beispiel um die Lagermöglichkeiten bei Getreide. Ist das Getreide ordentlich getrocknet? Gibt es Schädlingsbekämpfung? Also sozusagen die ganzen Lagerkapazitäten. Und es ist auch eine ganz wichtige Frage zum Beispiel der Logistik. Also können zum Beispiel frische Lebensmittel überhaupt auf die Märkte transportiert werden? Also das heißt, in Entwicklungsländern ist das nicht aus einer Haltung des Überkonsums heraus, sondern da kommt eine Vielzahl an Fragen zusammen, die zu diesen Verlusten beitragen. Und dort sind 30% weniger durchaus lokal gesehen ein dramatischer Prozentanteil, aber es gibt natürlich auch praktizierbare Lösungswege.
Es sind jetzt ganz viele Faktoren. Eine Frage, die sich aufdrängt, ist dann die Welternährungssicherung nicht eigentlich einfach nur eine Verteilungsfrage, Frau Jordan?
In vielerlei Hinsicht auf jeden Fall. Wir sehen allerdings auch den Klimadruck. Also wenn wir jetzt die Verteilung regeln würden und da gehört dann auch eine bessere Infrastruktur wie eine bessere Stromversorgung, bessere Straßen- und Schienensysteme in vielen Niedrigeinkommensländern dazu, da wäre dann der Begriff Entwicklungsländer tatsächlich auch angebracht, denn da sehen wir noch einen Nachholbedarf. Dann könnten wir davon ausgehen, dass durchaus überall genügend Nahrung zur Verfügung steht. Ich sehe aber gleichzeitig noch die kulturellen Gegebenheiten, die wir mit berücksichtigen müssen. Das heißt, manche Lebensmittel, die wir jetzt hier einfach kulturhistorisch als die Lebensmittel per se betrachten, bedeuten nicht so, dass das dann auch die Lebensmittel sind, die Menschen in Niedrigeinkommensländern im tropischen Gürtel oder auf der Südhalbkugel irgendwie tatsächlich auch präferieren würden. Und das, denke ich, sollten wir dabei mit beachten. Wir denken ja häufig, also in den Gesprächen erlebe ich das auch mit Studierenden häufig, dass Menschen in Subsahara-Afrika, wenn sie doch Hunger haben, eigentlich doch auch ihr Essen selber anbauen können. Also so eine Annahme, dass man sich auf jeden Fall doch vor Ort selber helfen kann, gerade im ländlichen Raum. Und da sehe ich aber die Problematik der ineffizienten Nahrungsproduktion, weil wir es mit sehr kleinen Flächen zu tun haben, die, wo wir hier sagen, das ist noch nicht mal ein besserer Küchengarten und der soll eine 5- oder 8-köpfige Familie ernähren. Das heißt, wir haben hier diese Konflikte, die wir so nicht lösen können über einen reinen Handel, weil dieses Stück Land, was dann dem Farmer, dem Landwirt das Einkommen erwirtschaftet, reicht nicht aus, um dann auf dem Markt auch noch einzukaufen. Insbesondere, wenn es die Preise liefern soll, die wir dann auf dem europäischen Markt zahlen. Also wir müssen schon nochmal irgendwie zurückgehen und sagen, ja, wir brauchen eine lokale, gut funktionierende Produktion, wo es immer möglich ist. Dazu aber auch Handelseinschränkungen, die uns ermöglichen, den lokalen Handel zu fördern und den internationalen Handel so ein Stück weit in Frage zu stellen.
Lokal handeln, global denken, das ist das Stichwort. Ich würde gerne trotzdem nochmal die einzelnen Faktoren, das waren jetzt ganz viele Faktoren, vielleicht nochmal durchgehen. Liebe Maren, welche Rolle wirklich die klimatischen Veränderungen für die Landnutzung spielen? Könntest du uns das vielleicht nochmal erläutern?
Einmal ist der Landwirtschaftssektor und der gesamte Ernährungssektor, wenn wir also sozusagen die ganze Kette betrachten, hat global gesehen einen ähnlichen Anteil an den klimarelevanten Emissionen wie der gesamte Transportsektor. Also ungefähr 18% wird geschätzt. Das heißt, der Ernährungs- und Landwirtschaftssektor hat schon eine sehr große Bedeutung global gesehen am Klimawandel. Zum anderen ist der Landwirtschaftssektor auch Opfer des Klimawandels, weil natürlich, ist inzwischen ja bekannt, sich zum Beispiel die Niederschlagsregime verschieben, Trockenperioden zunehmen, Hitzeperioden zunehmen, die ganze Frage eben der Trinkwasserversorgung sowohl für die Viehhaltung wie aber auch für Bewässerungssysteme sich verschieben. Besonders die Schwankungen, die sogenannte Volatilität, nimmt in vielen Regionen zu und wir müssen im Moment davon ausgehen, dass die Effekte des Klimawandels noch mal viel schneller stattfinden, als es noch vor 20, 30 Jahren überhaupt prognostiziert wurde. Für die Welternährungssicherung geht es vor allen Dingen darum, Anpassungssysteme zu etablieren und gleichzeitig natürlich auch die Quellenfunktion zu verringern, also zum Beispiel die Anzahl bestimmter Nutztierarten tatsächlich zu verringern.
Jetzt haben wir die große Problematik, die du ja auch gerade geschildert hast, dass weniger fruchtbare Böden zur Verfügung stehen werden. Und auf der anderen Seite wächst die Weltbevölkerung enorm. Und auch da gibt es natürlich Unterschiede in den verschiedenen Prognosen. Darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Also mich interessiert vor allem, müssen wir jetzt mittelfristig einfach den Gürtel enger schnallen, Frau Jordan?
Also ich sehe das in keiner Weise, dass wir den mittelfristig irgendwie enger schnallen müssen, sondern ich denke, wir sollten uns bewusst machen, dass unsere Ernährungsweisen in den unterschiedlichen Regionen ebenfalls Auswirkungen haben. Und ich würde uns alle nochmal an die Nase packen, wo können wir welche Veränderungen erzielen und wo vor allen Dingen in unserem individuellen Verhalten gefährden wir uns nicht sogar selber. Das ist ja dann immer das, was eher nochmal so zu so einer Verhaltensveränderung führt, wo wir gerne auch in unserer Arbeit ansetzen. Das heißt, wir beobachten ja negative Konsequenzen bei einem zu hohen Konsum von tierischen Lebensmitteln, indem wir dann übergewichtig sind mit den ganzen Folgen der Gesundheitsproblematik, ein hohes Risiko an Diabetes entwickeln. Und da möchte ich gerne auch nochmal so ein bisschen von dem, was ich so den Eindruck habe, gerade entstehenden Afrika-Bild wegkommen. Wir haben es ja in Afrika nicht nur mit Landwirten zu tun. Afrika ist ein großer Kontinent mit vielen verschiedenen Facetten und vielen verschiedenen Herausforderungen, die sie stellen. Aber sie haben auch gut funktionierende Großstädte mit sehr vielen städtischen Bevölkerungen, die gar kein Land haben, die ihr Einkommen über elektronische Dienstleistungen, über das Bankenwesen, über Schule, Universitäten und vielen anderen einkommensschaffenden Möglichkeiten erwirtschaftet. Und die sind ja ebenfalls davon betroffen, dass sie sich in irgendeiner Form ernähren müssen. Aber die haben auch ähnliche Probleme in ihrer Ernährungssituation wie wir hier in Deutschland. Das heißt gerne zu viel Fleisch, zu viel Käse, zu viele Eier mit den entsprechenden Konsequenzen. Und wenn wir hier uns entsprechend an den Empfehlungen orientieren und unseren Fleischkonsum reduzieren und gleichzeitig aber Gemüse und Obst mehr verzehren, dann hätten wir auch eine Chance, dass wir eigentlich unseren Bedürfnissen gerechter uns versorgen und gleichzeitig aber mit der verfügbaren Fläche, die uns bleibt, für die Nahrungsproduktion auch besser umgehen können und damit auch mehr Menschen erreichen. Schwierig wird es, wenn wir die Tierproduktion einstellen. Auch eine Forderung, die ja vielerorts passiert und die auch in dem wissenschaftlichen Gutachten der Bundesregierung unter der Debatte Tierwohl debattiert wird. Dann haben wir ein Problem mit der Bodengesundheit. Und
warum haben wir dann ein Problem mit der Bodengesundheit? Wie ist da der Zusammenhang?
Naja, wir brauchen einfach vernünftiges organisches Material und den entsprechenden Stichstockeintrag.
Dünger.
Genau, den wir auf zweierlei Ebene bekommen. Wir können das künstlich zuführen, dem Boden, aber dann fehlt uns das organische Material. Und wenn wir es halt über entsprechenden Tierdung oder auch Humanfäkalien, die gut aufgearbeitet sind, entsprechend wieder dem Boden zuführen. Also man gibt durchaus auch Wissenschaftler, die sich diesen Kreislauf anschauen. Ne? Wir konsumieren Nährstoffe, die aus dem Boden entzogen worden sind. Also müssten wir sie eigentlich auch über unser eigenes System den Boden wieder zurückführen. Aber da nochmal zurück zu den Tieren. Ich sehe da eine große Herausforderung, wenn wir sie zu stark reduzieren unter dem Aspekt der CO2- oder Lachgasemissionen. Gleichzeitig sollten wir aber mal gucken, welche Flächen stehen uns denn zur Verfügung, die für die Futterpflanzen genutzt werden, die damit ja eigentlich auch umgewidmet werden könnten, würden wir die Tierproduktion nur auf den Flächen ansetzen, die eigentlich bestmöglichst dafür geeignet sind und nicht für eine Nahrungsproduktion. Also wir haben ja ganz viele Wiesen, Weiden, wo es absolut keinen Sinn macht, die umzubrechen. Dann haben wir auch schädigende Klimaeffekte, sondern hier stehen wir mit extensiven Weiden oder auch ganze Landstriche in Brasilien, Subsahara, Afrika, wo einfach eine Landwirtschaft per se gar nicht machbar ist. Also keine Nahrungsproduktion in dem Sinne.
Für die Zuhörer, die das nicht sehen, Maren Heinke meldet sich schon eine Weile und möchte direkt darauf eingehen.
Ja, ich bin da eben auch sehr bei Frau Jordan. Die Forderung sozusagen, die Nutztierhaltung ganz zu minimieren oder gar einzustellen, das ist unter der Sicherung der Welternährung oder dem Aspekt völlig fatal. Bei der ganzen Diskussion ist es mir natürlich auch wichtig, tierische Lebensmittel sind ein wichtiger Baustein in dem Gesamtgerüst der Ernährung. Es geht eigentlich nur darum, dass auf ein gesundes Maß zu reduzieren. Bei der Nutztierhaltung ist es eben so, wir wissen, wenn eben ungefähr 2/3 des Grünlands weltweit übernutzt ist oder bereits degradiert ist, geht es da eben dann darum, dass man zum Beispiel die Tierbesatzdichte, also wie viele Tiere pro Hektar werden eigentlich gehalten und was sind das für Nutztiere und wie ist die Wasserversorgung? Und da gehört aber zum Beispiel auch rein, wie gesund sind die Tiere, können die dann überhaupt auch die entsprechenden Milch, Ei, Fell, Fleisch, was immer sie liefern, auch liefern. Also es geht nicht darum, generell die Nutztierhaltung einfach deutlich runterzufahren, sondern eben in den Regionen, wo entweder aus ökologischen Gründen die Viehbesatzdichte zu hoch ist oder eben darum, wo die zum Beispiel die Flächen dauerhaft damit ausgelaugt werden. Und beim tierischen Lebensmitteln geht es eben darum zu sagen, die müssen wir mit einer sehr hohen Wertschätzung auch versehen und eben ins richtige Maß setzen.
Welche Rolle spielt der Konsument auch hinsichtlich der kulturellen Faktoren in den Ländern? Ich kann mich erinnern, Frau Jordan, dass Sie im Vorgespräch davon erzählt haben, dass die Tierhaltung oder viele Tiere zu besitzen in Afrika eine Art Statussymbol ist.
Ja, es ist ja nicht nur ein Statussymbol, sondern es ist auch tatsächlich eine Altersversicherung. Denn das ist ja so ein bisschen so das, was in manchen Kulturen dann die Bank ist. Ein Rind kann man dann verkaufen und stellt damit dann ein zusätzliches Einkommen dar und kehrt wieder. Also wir haben ja dann die Zinsen über die Kälber, die wir da mit haben. Das heißt, dass wir in unseren Debatten manchmal gerne übersehen, dass es auch noch Völker gibt, die sich fast ausschließlich von tierischen Nahrungsmitteln ernähren und damit aber auch sehr gut fahren, weil sie manche andere Produkte eventuell dann auch nicht konsumieren. Und wir hatten, da haben Sie recht, im Vorgespräch ja über die großen Nomadenvölker, den Nomadengürtel in Afrika gesprochen, der sich von letztendlich der Sahelzone über Norduganda mit den Karamojongs und dann in Kenia bei den Tuaregs bis hin zu den Völkern in Somalia hinwegzieht, der eigentlich sich überhaupt nicht so richtig daran orientiert, welche nationalen Grenzen wir haben, die aber auch darauf angewiesen sind, dass sie entsprechende Flächen zur Verfügung haben. Und natürlich ist auch da der Bevölkerungsdruck da und entsprechend da auch der Druck auf die Herden groß, dass die Flächen dann auch immer breiter werden. Aber leider schlägt hier insbesondere dann auch der Klimawandel zu, der es noch schwieriger macht, eben diese Lebensweise weiter zu erhalten. Die Maasai sind vielleicht auch nochmal vergleichbar und kennen viele vielleicht aus den Fernsehen oder entsprechend den Spielfilmen. Wir beobachten da, dass wir, oder meiner Kenntnis nach, ist allerdings deren traditionelle Ernährungsweise viel zu wenig erforscht. Wir wissen, dass sie Blut trinken normalerweise, dass sie sehr viel Fleisch haben und ganz wenig Gemüse, was so ein bisschen im Widerspruch steht zu dem, was wir allgemein empfehlen. Auch was die Ernährungsdiversität angeht, sie aber trotzdem sehr gesund leben. Und da, denke ich, handelt es sich um eine Ernährungsweise, die sehr an die jeweiligen Standortbedingungen angepasst gewesen ist. Aufgrund dieser Flächendrucks und des Bevölkerungswachstums gibt es aber in diesen Regionen durchaus auch hohe Konfliktpotenziale, was gerade so in Norduganda dazu geführt hat, dass die Karamojongs, schöne, auch sehr athletisch wirkende Menschen, die sich ansiedeln mussten, denen wurden sozusagen das Recht, Tiere zu besitzen, aberkannt im Sinne der Friedensauseinandersetzung. Denn es hat da lokale Bürgerkriege gegeben in diesem Rechtsstreit, wem gehört welches Stück wie, wo darf dieses Vieh weiden, sodass es da zu sehr großen langjährigen Hungerskatastrophen kommt, denn das Fleisch war halt deren Lebensgrundlage und sie sollen jetzt Landwirtschaft betreiben, ohne dass sie eigentlich sowohl das Land zur Verfügung haben, wie halt auch die Fähigkeiten, es umsetzen zu können. Infolgedessen hat die UN und viele andere Nichtregierungsorganisationen seit vielen Jahren dort eine Nahrungsmittelhilfe geleistet, die nicht vorwärts kommt. Also sie hilft nicht, die Situation langfristig zu verbessern. Welthungerhilfe hat beispielsweise dann mal einen Ansatz gefahren und hat gesagt, wir übergeben die Rechte des Viehs an die Frau. Ein kultureller Wandel, was den ersten Berichten zufolge auch erfolgreich war. Mhm. Hier haben wir auch selber Untersuchungen durchgeführt und haben gesagt, hier fehlt aber auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein, nämlich die Ernährungsbildung, das Bewusstsein schaffen in dieser neuen Umgebung, mit welchen Möglichkeiten die Ernährung wie zu verbessern ist. Ganz großes Konfliktpotenzial ist dann wieder die Fürsorge. Wer ist zuständig für diejenigen, die eigentlich am ernährungsabhängigsten sind? Und das sind die Kinder. Und da müssen wir die Ernährungsbildung entsprechend anpassen.
Was ja jetzt auch durch die Verleihung des Friedensnobelpreises, und Sie haben es ja auch gerade angesprochen, nochmal deutlich geworden ist, dass die Welthungerfrage ja auf jeden Fall auch eine Friedensfrage ist. Und ich habe gerade so ein bisschen rausgehört, dass Sie doch relativ kritisch mit der Art und Weise, wie die UN umgegangen sind. Wie schätzen Sie sozusagen diese Verleihung auch ein?
Das ist jetzt nochmal eine komplexere Frage als die Welternährungssicherungsfrage unter diesem Aspekt. Also ich schätze das Welternährungsprogramm sehr, wenn es um tatsächlich echte Nothilfe geht. Also Akutsituationen im Konfliktbereich ohne das Welternährungsprogramm würden viele Flüchtlinge ohne Lebensmittel dastehen, ohne Unterkünfte.
Soweit ich das richtig verstanden habe, war ja das auch der Hauptgrund der Verleihung.
Genau. Auf der anderen Seite ist es eine Schande, dass es diese Organisation geben muss, genauso wie das UNHCR. Also wir uns dann durchaus ja dann fragen, welche Strategien sind im Platz, damit diese Organisationen überflüssig werden und kleiner werden und nicht wachsen. Denn das Welternährungsprogramm und UNHCR wachsen ja, es sind wachsende Programme bzw. Organisationen. Das heißt, wir haben eigentlich auch ein Bild dessen, was auf der Welt passiert. Wir haben eine ansteigende Zahl an Flüchtlingen, die nicht nur jetzt aus Bürgerkriegssituationen herauskommen, sondern auch Wirtschaftsflüchtlinge, aber ganz wesentlich auch Klimaflüchtlinge, die dann im Sinne von Naturkatastrophen einfach keine Lebensmittelgrundlage mehr haben und ihre Heimat verlassen müssen. Und das tut keiner gerne. Also auch wenn wir das manchmal denken, es gibt nur einen ganz kleinen Teil in der Weltbevölkerung, die gerne ihre Heimat verlassen, warum auch immer. Und ich gehöre gerne dazu. Ich reise auch gerne, aber ich bin auch gerne zu Hause. Und diese Möglichkeit haben diese Flüchtlinge ja natürlich gar keinen. Die haben gar keinen freien Willen, sich zu bewegen, sondern gehen aus gutem Grund, oft mit dem Ziel, auch wieder zurückgehen zu können. Also das Welternährungsprogramm ist dafür da, dann in diesen Situationen das Menschenrecht auf Nahrung einzuhalten, schaffen sie aber nicht immer, weil sie gar nicht genügend finanzielle Ressourcen bekommen. Denn sie sind ja angewiesen darauf, dass sie von den entsprechenden UN-Ländern, die sich in diesem Konsortium der Vereinten Nationen bereit erklären, auch genügend finanzielle Ressourcen bekommen. Und sie haben eine entsprechende Logistik geschaffen, dass sie auch in entlegene Regionen kommen und verbunden mit einem guten Monitoring. Also so ein Beobachtungssystem, wo man schaut, wo sind denn die Flüchtlinge? Wo müssen wir davon ausgehen, dass in den nächsten 2-3 Monaten wieder Bevölkerung sich auf den Weg machen, weil sie Hunger haben? Hier sehe ich durchaus eine Berechtigung des Welternährungsprogramms. Ohne deren Monitoring-Systems würden wir das gar nicht so in den Griff kriegen. Aber gleichzeitig geht es ein bisschen auch darum, um deren Selbstverständnis, wenn es darum geht, langfristig vor Ort zu bleiben. Und an ganz vielen Stellen sehen wir da noch so eine Rechtslücke von der Wissenschaft. Ab wann hat das Welternährungsprogramm hier noch eine Legitimation, weiter zu helfen? Und ab wann sollten eigentlich eher entwicklungshilfeorientierte Organisationen, sei es von der UN, also UNDP, oder sei es die Kirchen oder Nichtregierungsorganisationen oder Organisationen wie die GIZ, beginnen, eine Übergangsphase zu etablieren. Und da hat das Welternährungsprogramm durchaus auch ihre eigenen Mechanismen entwickelt und entwickeln müssen leider, weil das ungeklärt ist. Es ist so eine Rechtslücke, ab wann haben wir es hier mit einer Notsituation zu tun, sodass wir auch gerade in Norduganda oder auch ganz bekannt natürlich auch Sudan über viele, viele, viele Jahre hin eine Nahrungsmittelhilfe betrieben haben, die eine lokale Entwicklung verhindern, bis hin zu diese Hilfe zur Selbsthilfe verhindern. Und hier bewegen wir uns in einem Vakuum zusammen mit UNICEF, die zu Recht ein Produkt auf den Markt bringen, das nennt sich Ready-to-Use Therapeutic Food, also fertig zubereitete therapeutische Nahrung, die für den Akutfall der schweren Mangelernährung absolut essentiell ist, aber zu lange gegeben dazu führt, dass wir nicht nur in Ernährungsprobleme hineinrutschen, sondern eben auch eigentlich keinen Lösungsansatz bieten. Wie soll es denn in 20 Jahren aussehen? Sie müssen sich dann also vorstellen, dass die Organisationen dann davon ausgehen, dass man 10 Jahre lang nur mit so einem kleinen Beutelchen 5-mal am Tag sich ernährt und sich weiterentwickelt. Das funktioniert nicht. Wir haben also ganze Generationen, die als Kleinkindernährung, als familientherapeutisches Lebensmittel dann mit diesem kleinen Beutelchen auskommen. Das besteht im Wesentlichen aus Erdnuss, Öl und Zucker. Aber ganz wichtig ist, dass dann die Kinder selten eigentlich in den Genuss von Obst und Gemüse kommen, wenn es über diesen langen Zeitraum hinweg gibt. Es gibt ganz viele Regeln, die das eigentlich irgendwie nochmal auch deutlich machen, wie lange sollte sowas gegeben werden, über welchen Zeitraum. Aber die Not ist in ganz vielen Orten so groß, weil wir keine Alternative haben, dass diese Programme viel zu lange dauern. Wir haben also Abhängigkeiten, die wir schaffen. Man kann das gut vergleichen mit der Debatte, die wir hier in Deutschland auch haben. Langzeitarbeitslose bleiben arbeitslos, wenn sie keine Perspektive bekommen.
Was sind Strategien oder mögliche Lösungsansätze, um diese Perspektive zu schaffen?
Die Perspektiven ist zunächst erstmal in der Landwirtschaft das Ganze nett sexy zu machen, also auch Jugendlichen ein Angebot zu schaffen, Landwirtschaft mit einem erfolgsorientierten Ziel auch umsetzen zu können. Eine Herausforderung, die wir bisher noch nicht abschließend bewältigen konnten, wenn wir um den ländlichen Raum reden. Da beobachten wir ja, dass die landwirtschaftlichen Betriebe immer älter werden. sodass wir auch davon ausgehen können, dass sich eventuell über, also halt auch den positiven Effekt, dass wir vielleicht auch Landstücke zusammenstellen können, eine Theorie, die bisher, glaube ich, nicht weiter verfolgt worden ist, aber gleichzeitig eine sehr hohe urbane Bevölkerung und das Interesse der Jugend, anderswo sein Einkommen zu schaffen. Denn nicht jeder will Landwirt werden. Und wer Landwirt in Subsahara-Afrika ist, ist in den meisten Fällen Landwirt geworden, weil er keine Alternative hatte und nicht, weil er das gerne möchte. Aber wenn wir sagen, wir wollen die Produktivität steigern und die Nahrungsproduktion besser gestalten, dann brauchen wir natürlich Landwirtinnen und Landwirte, die das mit Interesse betreiben, die sich damit auseinandersetzen wollen. Wir denken immer, dass Landwirtschaft so einfach ist, aber nicht umsonst haben wir hier das als Gesellenausbildung mit Meisterberufen oder sogar Studium verbunden. Und wenn man sich in Deutschland die Ausbildungsniveau der Landwirtinnen und Landwirte anschaut, dann ist das mit keinem Landwirt in Subsahara-Afrika vergleichbar. Ich sehe ganz häufig in der Nahrungswertschöpfungskette, dass die Rohprodukte nach wie vor in vielen Ländern in Subsahara-Afrika produziert werden. Aber wenn es um die Veredelung geht, dann werden sie als Rohware immer noch in die Industrieländer geschafft. Eigentlich etwas, was zum Anfang meines Studiums in den Anfang der 90er Jahre schon hoch kritisiert worden ist, aber sich immer noch nicht geändert hat. Also das, was wir ja jetzt manchmal sehen, ist, dass wir Kaffee kriegen, der lokal verarbeitet worden ist. Wir kriegen manchmal die ein oder andere Schokolade, aber dass hier auf dem deutschen Markt sowas auftaucht wie getrocknetes Blattgemüse, was eigentlich total lecker ist, wenn man weiß, wie es zubereitet wird, oder dass wir hier Cassava-Mehl haben, was auf den breiten Markt kommt, das haben wir ja nicht. Aber umgekehrt sehen wir, dass Milch und Obstsaft und alle möglichen anderen zentral verarbeitet dann auf den subsaharischen Markt landet. Das heißt, wir hätten hier ein Potenzial, wo wir nochmal gucken können, wo wir Arbeitsplätze schaffen können und gleichzeitig auch das Einkommen vor Ort behalten. Wir sehen einen großen digitalen Markt, also eine Zukunft auch für Subsahara-Afrika da in diesem Dienstleistungsbereich bis hin zum Gesundheitsbereich. Also wenn man sich mal den Schlüsselpatient-Arzt anschaut, dann sind wir in Subsahara-Afrika bei weitem nicht da, wo wir jetzt hier in Europa diskutieren, selbst wenn wir hier ja auch innerhalb Europas mittlerweile ja alle wissen, dass Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien ganz andere Patienten-Arztschlüssel haben. Da sind wir trotzdem immer noch Welten entfernt, wenn es um Subsahara-Afrika geht, wo wir teilweise, wenn wir jetzt mal Tansania und Kenia zusammenpacken, nur eine Klinik haben, wo wir eine umfassende Krebstherapie umsetzen können, und das ist in Nairobi. Und das sind ja nur so Beispiele, wo wir sagen können, wenn selbst wenn wir über Welternährung uns unterhalten, sollten wir es nicht nur auf die reine Nahrungsproduktion reduzieren, sondern uns überlegen, dass man auch das Essen auf dem Markt einkaufen kann. Und das heißt, Einkommen spielt natürlich dann eine ganz große Rolle, was wir auch in dem Nachhaltigkeitsziel 1 ja haben, ne, dass wir die Armut möglichst reduzieren sollten. Und dann kommt erst Hunger.
Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass auch bestimmte technische Innovationen vielleicht dazu beitragen können, dass wir effizienter die Flächen nutzen. Gibt es in dem Bereich vielleicht Dinge, die man auch verändern könnte, Maren?
Also ich hatte am Anfang ja gesagt, es gibt wirklich viel Erfahrungswissen, aber auch wissenschaftliches Wissen, wie man die Produktivität und vor allen Dingen auch die Stabilität der Erträge steigern und gewährleisten kann. Und das ist eben nicht eine einfache technische Innovation. Natürlich spielt zum Beispiel auch Drohnen ein. Einsatz oder Früherkennungssysteme, wenn zum Beispiel eine Heuschreckenplage droht oder solche Dinge, die spielen natürlich alle eine Rolle, auch zum Beispiel züchterischer Fortschritt im Logistikbereich, die ganze Frage sozusagen auch der Informationsweitergabe, also auch die landwirtschaftliche Fachberatung, die zum Beispiel über Handys, über satellitengestützte Handys laufen kann, um den Leuten zu sagen, jetzt droht das und das oder jetzt ist die und die wichtige Maßnahme dran. Entscheidend ist aber in der Landwirtschaft schlicht und einfach, dass man einen integrierten Ansatz hat. Also das Wichtige ist erstmal, wie gesagt, Bodenfruchtbarkeit stärkt. Das ist ein langfristiger Prozess. Dann ist die Wasserversorgungsfrage wichtig. Dann ist der ganze Erosionsschutz, also zum Beispiel Terrassierung, damit fruchtbarer Ackerboden nicht abgeschwemmt wird. Also die Frage. Dann geht es aber auch darum, welche Pflanzen werden angebaut und zum Beispiel mit welcher Fruchtfolgediversität oder zum Beispiel auch Mischkultursysteme. Hinzu kommt aber schlicht und einfach das Know-how. Dieser Wissenstransfer, der ist wirklich entscheidend. Wir müssen nicht immer wieder alles neu erfinden. Es muss dann natürlich lokal oder regional angepasst werden, weil, wie Frau Jordan auch gesagt hat, die Regionen sind unterschiedlich. Auch die Kultur des Essens ist unterschiedlich. Die Fähigkeiten, die Tradierung sind so unterschiedlich. Ja, deshalb gibt es nicht die eine Lösung, aber es gibt agrarisch gesehen unglaublich viel Möglichkeiten, die Landwirtschaftssysteme zu verbessern und zu stabilisieren.
Ich muss da noch ein kleines bisschen einschränken und sage, also ich sehe keine sinnvolle Innovation für viele Länder, die sehr eher kleinbäuerlich strukturiert sind, dass es da eine Effizienzsteigerung wäre, wenn wir sehr viel Technik einsetzen. Dass man sich sehr gut überlegen muss, welche Technik ist denn davon erforderlich. Und im Sinne des Frühwarnsystems, klar, könnte man auch Satelliten einsetzen und entsprechende Fotografien auswerten, die wir über die Satellitenbilder bekommen. Ich halte das tatsächlich für wesentlicher, nochmal drüber nachzudenken, welche Techniken haben wir denn, um in diesen kleinbäuerlichen Betrieben auf dem kleinen zur Verfügung stehenden Land bestmöglichst und nachhaltig Nahrungsmittel zu produzieren. Grundsätzlich gibt es auch noch andere Ideen im Sinne des vertikalen Gärtnerns, vertikalen Anbaus.
Was bedeutet das genau?
Dass wir Hausfassaden nutzen, dass wir zum Beispiel auch am Eimer übereinander stellen, die nicht mehr gebraucht werden, um dann möglichst einfach aufgrund der fehlenden Fläche dann in die Vertikale gehen. Letztendlich ist aber auch hier immer wieder der Punkt des Unwissens. Selbst wenn wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wissen, was zu tun ist, bedeutet das immer noch nicht, dass natürlich diejenigen, die das anwenden sollen, dieses Wissen zur Verfügung haben. Und da fehlt und steht und fällt das Agrarberatungssystem oder überhaupt das Beratungssystem. Ne? Also wie werden dann die Menschen vor Ort unterstützt und das bekommen? Das kann man über Peer-to-Peer machen, aber dann bräuchten wir erstmal die Peers, die auch ausgebildet sein müssen. Also diejenigen, die dann das Basiswissen mitbringen, dann müssen wir aber sich auch uns bewusst machen, wir haben einen Verdünnungseffekt. Mhm. Also selbst wenn wir jetzt das von der wissenschaftlichen Seite weitergeben und sagen, ihr könnt uns das doch mal so oder so weitergeben, dann können wir davon ausgehen, dass mindestens 10-20% des Wissens verloren geht. Das heißt, wir brauchen dann auch ein System, was da wieder auffrischt. Das hilft aber alles nichts, wenn ich eine Kultur habe, einen Menschen an Gruppen vor mir habe, die sagen, ich kann das ja anbauen, aber ich mag es nicht essen. Ich habe auch vor allen Dingen gar keine Ahnung, wie ich es essen soll. Also, dass man sich nochmal gut überlegt, was sind denn mögliche Anreize? Und da sehe ich noch einen ganz großen Nachholbedarf. Und ich sehe das so auch als Innovation an, das darüber nachzudenken, wie ich das beides miteinander koppeln kann. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Fass.
Ja, super viele Fässer, die wir aufmachen. ich könnte mir vorstellen, dass eine höheres Wissen über Ernährung auch dazu führt, dass man neugierig ist auf Neues. Also, dass sozusagen da ein Zusammenhang besteht. Können Sie das so bestätigen?
Na, das hängt ein bisschen, denke ich, davon ab, in welcher Konstellation und welchen Lebensumständen Sie leben. Mhm. Denn auch hier sehen wir Menschen, die unter Druck sind, haben unter Umständen gar keinen Kopf für was Neues, während wir hier durchaus Menschen haben, die sagen, sie sind nicht unter Druck, aber haben trotzdem kein Interesse auf was Neues. Das ist, denke ich, eine Mentalitätsfrage. Und ich habe immer wieder in den Gesprächen und meinen Beobachtungen gesehen, dass das Mobilfunknetz ja dazu geführt hat, dass viele Menschen, auch wenn sie aus unserer Perspektive als nahrungsunsicher klassifiziert werden müssen, durchaus Zugang zum Handynetz haben und auch zunehmend Zugang zu einem Smartphone haben, wo ganz viele Informationen drinstecken. Wenn sie irgendwie Geld haben, gerade bei der Jugend, wird da durchaus auch Geld hineingesteckt, dass sie auch im Internet surfen können und dann sehen sie natürlich ganz viel. Aber es ist nicht unbedingt so, dass sie Interesse haben, ihre Ernährungsstile zu verändern. Und eine Frage, die wir dann gestellt haben der Jugend war, was würdest du denn deiner Großmutter anbieten, wenn du sie einlädst und was würdest du sie kochen? Und ich kann ja mal die Frage zurückstellen, wenn Sie jetzt Ihre Großmutter einladen, was würden Sie denn dann kochen?
Was würde ich meiner Großmutter kochen? Wahrscheinlich das Beste, was ich zu bieten habe.
Okay, aber würden Sie Ihrer Großmutter die Avocado anbieten, suggerierend, dass die Großmutter noch nie eine Avocado gegessen hat?
Ja, mein Ansatz wäre eher, ich überlege mir, was kann ich am besten kochen.
Also, das ist jetzt die männliche Perspektive. Frau Heinke, was würden Sie Ihrer Großmutter kochen?
Natürlich ein traditionelles Gericht. Also ich komme aus Norddeutschland, da würde ich mich dann bemühen, so ein bisschen was Norddeutsches, Einheimisches.
Also suggerieren wir doch, dass die Großmutter nicht neugierig ist auf was Neues. Also wir sind jetzt da an diesem Punkt, dass wir immer denken, dass unsere Mitmenschen, egal welcher Generation, irgendwie kein Innovationsbedürfnis haben, was Essen angeht. Da kann man jetzt widersprechen. Das kann man natürlich auch thematisieren in Ernährungsbildungsmaßnahmen. Aber zurück zu meiner Ausgangsfrage. Genau, die Jugendlichen haben genau das geantwortet. Sie würden tatsächlich auf die lokalen, traditionellen Gerichte zurückgreifen. Wir haben sie aber nicht gefragt, ob sie auch was Innovatives anbieten würden. Wir haben an einer Stelle mal gefragt, ob sie nicht auch Spaghetti Bolognese anbieten würden. Da haben sie angefangen zu lachen. Unter diesem Aspekt, dass sie das leidenschaftlich gerne essen würden, aber sie trauen der Großmutter nicht zu, dass sie das tun. Und ich denke, das ist verkehrt. Wir haben da tatsächlich keinen generationsübergreifenden Dialog und wir sollten unsere Großeltern manchmal nicht unterschätzen. Sie sind durchaus in der Lage, auch was Neues zu lernen. Vor allem, wenn man mal überlegt, wie viele Jahre sie schon gelebt haben und was sie eigentlich alles gelernt haben.
Wir versuchen jetzt mal, die ganzen Fässer zu schließen. Weil wir sind ja auf diese ganze Frage, die wir jetzt gerade diskutiert haben, so gekommen, weil ja die Gewohnheiten umzustellen sehr schwierig ist. Und das in Bezug auf die Welternährungssicherung, genau. Was sind denn darüber hinaus noch Ansätze, wo man sagen könnte, man kann jetzt hier auf der individuellen Ebene beginnen?
Jetzt in Deutschland halte ich es für ganz wichtig, dass man wieder Schulgärten hat, auch schulisches Kochen und eigentlich sogar schon im Kita-Bereich eben anfängt. Da gibt es viele Ansätze, dass man, was weiß ich, zuckerfreies Frühstück hat, dass man essbare Kindergartengelände hat, also wo Kinder sozusagen alle Pflanzen problemlos ungiftig verzehren können. Das gibt von den Landfrauenprogramme wie Ernährungsfachfrauenprogramme, die mit Kindern oder Jugendlichen praktisch kochen, erproben. Ich glaube, es läuft ganz viel auch wirklich über die Praxiserfahrung, das sozusagen vom Tun zum Lernen oder zum Wissen, also wirklich auch über das Handhaben und Erfahrung. Wir haben auch Konzepte, dass zum Beispiel die Diakonie, wo Tafeln Lebensmittel abgeben, das in Verbindung mit Haushaltskompetenztraining zumindest probieren. Es gibt also so, sag ich mal, Pilotprojekte, wo das sozusagen die Befähigungsfrage mit verbunden wird. Das ist nämlich tatsächlich so, wie Frau Jordan sagt, also auch in Deutschland haben wir einen unglaublichen Verlust an Kompetenzen. Also manche Menschen wissen gar nicht mehr, was ein Sellerie ist, geschweige denn, wie man den zubereiten kann. Also wir haben wirklich eine Erosion des Wissens und auch der praktischen Fähigkeiten, auch zum Beispiel, wie wird Gemüse gelagert oder eben Fragen wie Mindesthaltbarkeitsdatum oder wie vielfältig sind Kräuter oder so. Also wir haben wirklich einen Verlust an Wissen und meiner Meinung nach ist es tatsächlich so, dass wir schon in den Kitas, in den Schulen dieses Thema viel mehr platzieren müssen, dass es auch Spaß machen kann. Ich finde aber auch, wenn wir über Deutschland reden, da gehören auch Bewegungskonzepte dazu. Ich selber habe Schulsport gehasst, aber man kann ja auch Bewegung und Sport und auch bewegungsfreundliche Städte, also das Kinder überhaupt draußen spielen können, sicher spielen können, sich auch Erwachsene bewegen können. Also das heißt, es geht, finde ich, nicht nur um die Ernährungsseite, sondern es geht auch um die andere Seite, wie fördern wir Bewegung und Gesundheit und da gehört auch Entspannung dazu. Aber das kann, wie gesagt, ja auch mit Freude verbunden sein und muss nicht belehrend sein.
Vielen Dank, Frau Jordan.
Mir brennt es unter den Nägeln oder auf der Zunge eigentlich. Ich habe eine leicht andere Devise und sage, Essen ist Genuss. Und wo wir uns an die Nase packen sollten, wäre zunächst erstmal, genießen wir unser Essen noch oder politisieren wir das, was wir auf unserem Teller haben? Wo endet unsere Verantwortung und wo beginnt unsere Verantwortung? Und wir haben die Verantwortung auf den unterschiedlichen Ebenen. Natürlich auch bei meiner individuellen Nahrungsmittelauswahl und wie gehe ich damit um? Welche Wertschätzung bringe ich dem gegenüber, was ich auf meinem Teller habe? Aber auch, mit wem konsumiere ich das denn? Und ich sehe hier in Deutschland eine andere Konstellation als in Niedrigeinkommensländern. In Deutschland wünsche ich mir mehr, und da sehe ich auch eine Rolle der Kirche, dass Essen wieder auch eine Gemeinschaftsaufgabe wird, dass ich mich mit Menschen zusammentun kann, gemeinsam kochen kann, gemeinsam genießen kann, ohne dass ich da gleich ein großes Problem draus mache. An die individuelle Nase packen, auf jeden Fall, was die eigene Verantwortung im Umgang mit Lebensmitteln angeht, wenn es hier in Deutschland um Lebensmittelverschwendung geht. Und sich das bewusst machen, dass wenn ich alleine lebe, ich natürlich auch einen anderen Verbrauch habe, aber dass das gemeinsame Teilen und gemeinsames Zubereiten mir ermöglicht, mit diesen Verpackungseinheiten besser umzugehen und mich vielfältig zu ernähren. Also auch so ein Stück weit zu gucken, vielleicht kann ich mit meiner Nachbarin regelmäßig zusammen kochen oder ich ergänze mich und reduziere den Aufwand. wo ich denke, auch eine Rolle der Kirche auf jeden Fall besteht. In Subsahara-Afrika ist die individuelle Verantwortung auf einer ganz anderen Ebene zu sehen. Da sehen wir eine ganz andere Herausforderung der gesellschaftlichen Transformation, wenn es darum geht, Geschlechtergerechtigkeit zu erzeugen, im Umgang mit der Nahrungszubereitung und den Verpflichtungen und diese Arbeitsbelastung, die damit einhergeht. Und gleichzeitig natürlich schon auch die Verantwortung, mich fortzubilden. Was bedeutet eigentlich eine gesunde Ernährung? Ein Begriff, den ich nicht so richtig interpretieren kann, aber eine vielleicht ausgewogene Ernährung, die mir ein gesundes und aktives Leben ermöglicht, aber auch meinen Kindern ermöglicht und meinem Ehemann. Und gleichzeitig aber da auch immer noch meine kulturellen Präferenzen gelten kann. Also zwei verschiedene Dinge, ohne dass ich den Genuss dabei außer Acht lassen möchte. Denn es ist natürlich romantisch, wenn ich in Deutschland wie auch in Subsahara-Afrika mit meinem Grillspieß über dem offenen Feuer sitze. Dann habe ich meistens Fleisch auf dem Spieß. Das geht allerdings natürlich auch mit Gemüse. Wenn es allerdings darum geht, offizielle und öffentliche Verantwortung zu übernehmen, also institutionelle, dann muss ich mich natürlich schon fragen, ob ich bei einer Kirchenveranstaltung zu einem Grillabend mit Fleisch einlade oder zu einem Grillabend mit Gemüse. Unter dem anderen Aspekt, dass ich auch Signale setzen kann. Wann bin ich eine gute Gastgeberin und Gastgeber, ist auch in Deutschland immer noch in vielen Generationen verankert. Das geht nur über Fleischangebot. Etwas, wo wir Signale setzen könnten, es geht auch ohne. Ich kann auch Gastgeberin sein, ohne dass ich Fleisch anbiete. Das ist eine kulturelle Prägung, der wir uns irgendwie nicht richtig lösen können. Also müssen wir auch eine gesellschaftliche Diskussion führen. Das ist da, wo wir uns auch an die Nase packen müssen. Was haben wir denn hier für Symbole in der Ernährung, die über eine reine Ernährungssicherung hinausgehen und die über diesen Genussfaktor hinausgehen?
Ich hatte neulich das erste Mal ein rein vegetarisches Grillfest und es war fantastisch.
Ich habe jetzt allerdings noch eine Anmerkung, Herr Spallinger. Insofern, als dass ich gerade zum Essen gerufen wurde und ich den unglaublichen Luxus habe, dass wir hier in meinem Haushalt keine Geschlechterdifferenzierung haben, sondern tatsächlich in dieser privilegierten Rolle bin, dass mein Mann für mich heute gekocht hat.
Was hat er gekocht? Das müssen Sie jetzt noch verraten, falls Sie das wollen. Stimmt.
Also vom Geruch her riecht es wie Kartoffeln mit Wirsing.
Dann bleibt mir nur noch abzumoderieren. Ich bedanke mich als allererst ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Frau Jordan, und auch bei dir, Maren. Ich weiß jetzt ein Stück weit mehr. An alle Zuhörer, in einem Monat geht es weiter. Mir ist gerade vor lauter Hunger verfallen, was das nächste Thema ist. Aber wer weiß, vielleicht sieht die Welt dann ganz anders aus.
Das war Cambio, eine Produktion des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
Du hast Fragen oder Anregungen? Schreib uns doch eine Mail: cambio@zgv.info.